Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Kulturjournalist und Autor Tobi Müller. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, freue mich.
Herr Müller, es gibt ja gerade ziemlich viele Krisen gleichzeitig. Manchmal führt das bei mir und auch bei vielen, mit denen ich spreche, zu so einem Decke über den Kopf ziehen Gefühl. Mhm. Woraus ziehen Sie denn momentan aber so richtig Energie? Also was Ihnen dann so einen Schub nach vorn wieder gibt?
Na, allgemein gesprochen ziehe ich das aus dem Sport, beim Laufen oder im Gym oder beim Fußball gucken. Meines Sohnes, der Leistungsfußball spielt hier in Berlin. Das sind so meine quasi Gegenwelten, wenn man so möchte. Ganz kürzlich aber haben wir, wie fast jedes Jahr, was wir vor 10 Jahren angefangen haben, eine Hausparty gemacht, wo dann so 40, 50, manchmal auch 60 Leute zu uns nach Hause kommen und sich drängen auf dem Balkon in einem Wohnzimmer und immer zu einer gewissen, ganz genau festgelegten Uhrzeit, nämlich 22.37 Uhr, der Dancefloor eröffnet wird. Und ich lege dann so 2-3 Stunden oder so lange die Leute Bock haben auf. Und das ist immer sehr schön. Und das trägt mich dann zumindest mehrere Tage beschwingt durch die Woche, dass man einfach auch mal zu Hause tanzen kann mit ganz vielen Freunden und Freundinnen.
Ich dachte gerade, als Sie angefangen haben zu erzählen mit 22.37 Uhr, dass Sie dann um 22.37 Uhr sagen, so, Party ist vorbei, gehen Sie jetzt alle nach Hause. Das habe ich in letzter Zeit öfter mal erlebt, dass Leute gesagt haben, ich mache eine Geburtstagsparty tagsüber, aber nur bis genau zu dieser Zeit und dann schmeiße ich euch alle raus. Aber nee, ist natürlich auch eine Art.
Es ist das Gegenteil. Es geht, ich wurde dann immer gefragt, sag mal, warum eigentlich 22.37 Uhr? Hat es eine Bewandtnis? Wurde deine Frau da geboren oder du? Oder weil wir beide im April Geburtstag haben. Und ich sagte, nee, es geht eher um das Ritual. Also, dass die Leute sich auch ein bisschen verpflichten darauf, da nicht einfach nur abzuhängen und Alkohol zu trinken und zu reden, was mir eigentlich auch schon genügen würde, ehrlich gesagt, sondern dass man sagt, nee, aber an einem gewissen Zeitpunkt ist es schon so ein bisschen Druck da, dann eben auch zu tanzen und sich zu bewegen. Wie lange das dann geht, da ist jeder und jedem selber überlassen, aber dass das so einen rituellen Charakter hat.
Sind wir dann wieder beim Sport. Darf ich dann an dieser Stelle gratulieren nachträglich oder kommt der Geburtstag noch, wenn Sie sagen April?
Meiner kommt noch.
Gut, da gratuliere ich nicht. Wir sortieren heute das, was wichtig ist, nachrichtlich und auch sportlich und auch tänzerisch, wenn Sie mögen. Wir fangen wie immer an mit Musik und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Der Kulturjournalist Tobi Müller ist mein Gast hier heute und wir sortieren gemeinsam das, was den Tag heute nachrichtlich prägt. Der ukrainische Präsident Zelensky, der fragt ziemlich laut, warum die westlichen Staaten der Ukraine eigentlich nicht so beistehen, wie sie es bei Israel tun, aus seiner Sicht. Er argumentiert da, dass auch er mit der Flugabwehr, die die USA, Großbritannien, Frankreich und Jordanien jetzt gegen die iranischen Angriffe an Israel zur Verfügung gestellt hätten, dass auch er damit viel anfangen könnte. Und es passiert gerade ziemlich viel gleichzeitig in der Welt. Und seit der Iran Israel angegriffen hat, ist es schon auch so, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr so stark auf den Krieg in der Ukraine geht. Sehen Sie das auch so, Tobi Müller?
Ja, das ist natürlich so. Das Problem ist eher, was man draus macht und wie man sich davon leiten lässt. Ich finde, ein Problem dieser digitalen Aufmerksamkeit, die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass sehr viel gleichzeitig der Fall ist und dass halt im Internet weniger gewichtet wird. Damit leben wir nun auch schon gute 20 Jahre wahrscheinlich, dass die sogenannten Gatekeeper, das waren in der Regel wir, also die Journalistinnen und Journalisten, quasi weniger Prioritäten setzen können und dass sehr viel unvorhersehbarer ist, was jetzt in den Vordergrund drückt und nicht. Und das macht natürlich potenziell auch ein bisschen krank oder überfordert die Menschen, das ständig alles gleichzeitig in der Luft zu halten und quasi diese Gewichtung, die vorher jemand anders für sie gemacht hat, in einem nicht immer sehr demokratischen Modell. Die Beteiligung ist heute natürlich größer, das ist so, und gleichzeitig ist es eine große Bürde, kann es eine große Last sein, da selber zu gewichten, was ist mir jetzt eigentlich gerade wichtiger. Aus ukrainischer Sicht gibt es da gar nichts daran zu rütteln. Natürlich ist das so. Natürlich muss es ihn befremden, Zelensky, dass Israel so viel Unterstützung kriegt, diese Raketen alle runterzunehmen, die allerdings sehr langsam kommen und von sehr weit her. Das ist ein bisschen anders in Russland und der Ukraine. Aus seiner Sicht ist das verständlich. Andererseits zeigt sich da natürlich nicht nur der Konflikt von uns, Bürgerinnen und Bürgern, Einwohnerinnen, Konsumenten, wenn man so möchte, von Politik, sondern eben auch überhaupt von der Sehnsucht, quasi alles richtig machen zu wollen oder zu können. Also ich glaube, was zu Hause am Mittagstisch, den es vielleicht nicht mehr gibt, beim Abendbrot irgendwie Sinn macht, quasi zu fragen, hast du die Hausaufgaben gemacht, hast du alles richtig gemacht, was machen diese 6 Paar Unterhosen, die noch nicht in der Wäsche sind, auf dem Boden oder so weiter. Das ist, Weltpolitik funktioniert da halt schon sehr anders. Und dass wir da manchmal Kriterien da anlegen an die große Politik, um versuchen, moralisch rein zu sein und quasi nicht zynisch zu sein, das ist natürlich nicht zu bewerkstelligen. Ich glaube, da haben wir wirklich ein kategoriales Problem.
Wenn Sie sagen kategoriales Problem, dann suggeriert das ja schon auch das, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, dass natürlich auch diese Krisen zwar gleichzeitig stattfinden, aber man trotzdem individuell auf jede draufschauen muss. Ne? Also unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt, die hat heute im Programm auch nochmal erklärt, warum zum Beispiel Großbritannien auch auf Zelenskys Forderung nach einer besseren Luftabwehr gesagt hat, wir können jetzt nicht einfach selber da Kampfdrohnen über der Ukraine einsetzen.
Was in der Ukraine derzeit sehr heiß diskutiert wird, das ist die Frage, warum die Ukraine nicht dieselbe Unterstützung bekommt wie Israel. David Cameron, der britische Außenminister, hat dazu Anfang der Woche gesagt, die Royal Air Force könne Drohnen über der Ukraine nicht abschießen, weil das zu einer Eskalation führen könne. Und ähnlich hat sich John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, geäußert. Er sprach davon, dass die Konflikte unterschiedlich seien.
Also die Konflikte seien unterschiedlich und sie könnten eben jetzt nicht einfach sagen, wir machen alles genauso wie bei Israel, weil eben dann möglicherweise wirklich eine weitere Eskalation auch drohen würde. Gehen Sie da mit?
Na gut, das entzieht sich ein bisschen meinen geheimdienstlichen Informationen, die ich nicht besitze, und meiner Kompetenz der Weltpolitik. Das finde ich jetzt wiederum sehr schwierig in meiner Rolle, sowas großspurig hier zu behaupten oder irgendwie einzuschätzen. Was man sicher von weit weg sagen kann, ist, dass Iran sehr vermutlich noch keine Atommacht ist, und Russland ist das natürlich, und dass die Drohungen da schon länger da sind. Natürlich macht das auch was mit der westlichen Politik. Ich glaube, das darf man, also diese Basics, ne, wenn man so möchte, nicht ganz vergessen daran. Aber klar, ich meine, jede Sehnsucht, quasi eine reine Weste haben zu wollen, moralisch richtig zu agieren, auch in der Außenpolitik, muss natürlich scheitern und überfordert auch die einzelnen Leute. Ich will damit nicht den Versuch diskreditieren, die Sachen richtiger zu machen. Der Westen hat ganz lange fast alles falsch gemacht, könnte man so sagen. Und das, was ich manchmal so ein bisschen kritisch sehen würde, jetzt auch in der Außenpolitik von Annalena Baerbock, die ich eigentlich sehr schätze, wie sie diese Krisen handelt. Ansonsten ist aber natürlich dieser Impetus, da moralisch richtig zu agieren. Das ist, glaube ich, so nicht zu haben auf der Weltbühne. Und das ist, auch da würde ich deswegen der Vergleich vorhin mit der Familie, ne? Das sind eben Kategorien, die wir aus unserem persönlichen, zum Teil intimen Umfeld kennen, und die jetzt quasi anzulegen an die große Weltpolitik, finde ich schwierig. Auch wenn ich es wichtig finde, dass da so softe Faktoren eine Rolle spielen. Ich folge zum Beispiel Annalena Baerbock auf Instagram, sehr schicker Account, und staune immer wieder, was für gute Fashionberater und Beraterinnen sie hat. Und ich meine, das wirklich überhaupt gar nicht abwerten, sondern finde ja natürlich. Also das gehört eben auch zur Inszenierung dazu, um, ich glaube, vor allen Männern auch ein bisschen die Angst zu nehmen vor einem Schlagwort wie feministische Außenpolitik, wo die meisten gleich durchdrehen in Deutschland, und dass man dann so jemanden sieht, wie sie sich inszeniert, wie sie sich sehr weltgewandt bewegt auf diesem Parkett. Da spielen natürlich so quasi weichere Faktoren, kulturelle Faktoren, da wo ich herkomme, eine große Rolle, und das achte ich sehr.
Stichwort Annalena Baerbock. Sie ist jetzt ja gerade in Israel, um sich mit Netanyahu da zu treffen und mit ihm zu sprechen, und reist dann weiter, und zwar zum G7-Außenministertreffen nach Capri. Mhm. Das heißt, auch da kann man ihr ja, weil wir jetzt gerade bei diesem Was muss Politik dann auch adressieren sind, nicht unbedingt vorwerfen, dass sie da bei einem Thema mehr einen Schwerpunkt setzt. Also klar ist jetzt gerade dieser Angriff des Iran auf Israel ganz kurz her, deswegen reist sie dahin. Aber sie ist ja auch mehrfach schon in die Ukraine gereist. Das heißt, dieses Aufrechnen, was jetzt oft in meiner Wahrnehmung medial passiert, ist möglicherweise zumindest, was jetzt diese konkrete deutsche Politik angeht, gar nicht so gerechtfertigt.
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Das ist eher etwas, was in den medialen Verwertungskanälen irgendwie passiert. Und ich glaube auch bei vielen EndverbraucherInnen, das sind unsere Kunden und Kundinnen hier, auch des Journalismus natürlich so ankommt. Das hat aber auch damit zu tun, dass einfach wahnsinnig viel ausgelagert wird. Ne? Also dass jeder Einzelne auch das Gefühl hat, hier selbst eine Entscheidung treffen zu müssen, was jetzt legitimer ist und oder weniger legitim. Und das ist natürlich schon auch eine Überforderung von, ich sag mal, ein Effekt davon, dass wir heute Politik anders zu denken versuchen, mit mehr Teilhabe, mit mehr Demokratie und so weiter. Wenn das aber heißt, dass quasi ethische oder eben auch moralische Entscheidungen quasi an die Bürgerinnen und Bürger ausgelagert werden, ist es eben eine Überforderung. Und diese Entscheidung ständig zu treffen, kann man nicht leisten. Ich glaube nicht unbedingt, dass das Frau Baerbock tut, aber sie kommt dem manchmal ein bisschen nahe, finde ich. Also wenn da eben dann doch plötzlich moralische Kriterien sehr stark oder sehr weit vorne sind in der Rhetorik dessen, was sie erzählt, wo ich finde, ja, aufpassen. Das kann in 2-3 Wochen schon wieder anders aussehen. Es gibt natürlich finanzielle, wirtschaftliche, auch ökologische, demokratische Gründe, nicht alles so zu tun, wie man es selber gerade gerne hätte.
Aber interessant, wo hören Sie denn da eine zu große Moral aus Ihrer Sicht? Also ist das dann beim Thema Gaza und Israel der Fall oder haben Sie da eine Aussage im Kopf?
Na, da gibt es ja Entwicklungen, glaube ich. Ne? Ich glaube nicht, die Töne sind ja schon auch sehr anders geworden seit dem 7. Oktober. Das fand ich sehr problematisch in den ersten Monaten. Ja, was da unter Staatsräson quasi in Deutschland, was da alles untergebracht werden sollte, wo man dann plötzlich fragt, naja, ist antimuslimischer Rassismus eigentlich auch Staatsräson oder wie ist das jetzt zu werten, wenn man also keine Kritik mehr an der Kriegsführung äußern darf zum Beispiel. Es war wirklich eine Weile so, das kann man einfach nicht vom Tisch wischen, das war so, wo dann plötzlich aber eigentlich differenziertere Töne kamen, gerade auch aus dem Außenministerium, also die dann eher so ein bisschen der Linie Biden-Blinken gefolgt sind. In den USA, wenn ich das richtig sehe, als Politik-Laie, muss ich dazu sagen, das ist nicht mein Beruf. Ich bin Kulturjournalist eigentlich von Haus aus. Und das hat sich da verändert. Am Anfang sah ich es schon so, aber auch da ist ja interessant, wie unterschiedlich dann plötzlich doch ungleichzeitig die Dinge sich entwickeln. Im Kulturbetrieb war es zum Beispiel sehr viel länger so, dass Dinge, die eigentlich Frau Baerbock längst als Außenministerin vertreten hat, immer noch problematisch waren zu sagen. Also im Kulturbetrieb haben wirklich sehr viele Leute Angst gehabt, ihre Jobs zu verlieren, ihre Ausstellungen abgesagt zu kriegen, wenn sie Kritik an der israelischen Kriegsführung äußern, was die Politik längst getan hat, wo man dann sich manchmal ein bisschen mehr Pragmatismus auch in der Kultur vielleicht gewünscht hätte, die eigentlich die Politik längst an den Tag gelegt hat. Aber das spricht natürlich auch für quasi mangelnde gegenseitige Wahrnehmung dieser Systeme. Politik und Kultur ist halt einfach sehr etwas anderes.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Vormittag im Schloss Bellevue sein neues Buch vorgestellt. Das ist ein Essay mit dem Titel Wir. Und er setzt sich darin zum 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes und dem 35. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR damit auseinander, welche Werte und Erfahrungen Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger heute prägen. Ich möchte da mal draufschauen mit Tobi Müller. Er ist mein Gast hier heute, er ist Kulturjournalist. Und Herr Müller, ich möchte gerne erstmal mit Ihnen auf den Aufbau dieses Essays schauen. Das ist unterteilt in verschiedene Teile, so eine Art Vorwort. Das ist überschrieben mit die Möglichkeit, wir zu sagen. Dann kommt, wo wir stehen. Dann kommt, woher wir kommen. Und dann kommt, wer wir sind und sein können. Also so ein bisschen dieses erst die Gegenwart, dann die Vergangenheit, dann die Zukunft. Fangen wir doch mal mit dem Vorwort an, mit diesem die Möglichkeit, wir zu sagen. Können Sie einfach als Schweizer wohlgemerkt von wir Deutschen sprechen?
Nein, also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht das ganze Buch kenne. Ich kenne das Thema jetzt auch erst seit 2-3 Stunden. Ich konnte die ersten 20 Seiten lesen, die da frei verfügbar waren und es gibt noch viele andere Themen. Aber was schon klar wurde in diesen ersten 20 Seiten, dass Steinmeier oder seine GhostwriterInnen selbstverständlich darum wissen, wie schwierig das ist, dieses Wir zu sagen und sie versuchen da möglichst viel einzugemeinden oder zu inkludieren einfach, wie man heute wohl sagt. Ich fände allerdings eine andere Frage eigentlich fast wichtiger heute. Also diese notorische Versuch, das Gemeinsame zu betonen, dem liegt natürlich von Anfang an so ein bisschen das 20., wenn nicht das 19. Jahrhundert sogar zugrunde. Und jeder Einschluss hat eben auch Ausschlüsse zur Folge, so sehr man sich um Diversität bemüht, was Steinmeier selbstverständlich tut. Da gibt es sich natürlich keine Blöße. Und das ist auch richtig so. Aber die spannendere Frage fände ich eigentlich, was ist das für eine Beziehung? Ich muss da wieder quasi eine Metapher aus dem Heim nehmen und würde fragen, was ist das für eine Paartherapie fast zwischen Bürgerinnen und Bürgern, dem Publikum und der Politik? Was ist das für ein Verhältnis? Was ist das für eine Beziehung? Ich glaube, dieses Wir muss notwendigerweise ein Stück weit abstrakt bleiben, um es eben nicht quasi in jedem Detail auszumalen wie ein Heldenschinken, wie ein Gemälde von Bismarck irgendwie in den 1870er Jahren des Reichskanzlers, wo noch jede Augenbraue irgendwie richtig sitzt und gebürstet wurde, wenn man so möchte. Das muss ein bisschen abstrakt bleiben, um ihm auch Raum zu gehen. Und die Frage wäre eher, was erwarten eigentlich die Bürgerinnen genau von Politik? Was sind eigentlich die Anforderungen? Und da gibt es nun schon sehr, sehr unterschiedliche nur in Deutschland. Und ich glaube, auch das hat natürlich mit dem geteilten Deutschland zu tun. 35 Jahre sind eben noch nicht ganz so lange her, wie man manchmal denkt, ne? Also wo der eine Teil, also Westdeutschland, einfach massiv mehr profitiert hat von dieser Nachkriegszeit, auch von diesem Extraktionskapitalismus des Westens, der einfach auf Kosten sehr viel anderer gelebt hat über sehr lange Zeit. Der ist in der DDR so nicht angekommen, dass die Ansprüche da jetzt quasi immer noch andere sind. Diese gloriose Nachkriegszeit, les trente glorieuses, wie die Franzosen sagen, das Wirtschaftswunder, wie wir hier sagen in Deutschland, der jetzt doch verspätet auch noch zu kriegen, was aber nicht mehr zu kriegen ist. Es wird ihnen versprochen jetzt von den Rechten. Ihr könnt das alles auch noch haben, das ist alles kein Problem, zwei Autos, ein Haus und jeden Tag Fleisch essen, wird halt nicht mehr möglich sein. Das ist eine Lüge, die hier verbreitet wird. Und das sind nur schon zwei der Beispiele, wo ich sagen müsste, wir müssen auch mal klären, was haben wir eigentlich hier für eine Beziehung und nicht zu fragen, wer wir jetzt genau sind, sondern die Beziehung ist das Problem.
Da höre ich auch raus, dass Sie eigentlich dafür plädieren, so auch die Richtung der Kommunikation ein bisschen zu ändern. Also Sie haben ja gesagt, es gibt ganz verschiedene Verständnisse auch davon, was zum Beispiel dieses Wir beinhalten kann. Das klingt für mich so nach einem Ansatz eher von unten nach oben, sage ich mal, und nicht die Politik, die dann sagt, wir sind übrigens das. Ich sehe dann in dem Punkt aber manchmal auch in Diskussionen heutzutage die Gefahr, dass dann ganz viele kleine Gruppen kommen und sagen, das ist übrigens für uns unverhandelbar. Dann kommt die andere Gruppe und sagt, das ist für uns unverhandelbar, das ist für uns unverhandelbar. Und dann am Ende hat man so viele kleine Splitter-Wirs, die irgendwie zu einem großen Wir zusammenpassen sollen, aber hier hinten und vorne nicht passen. Also würde ich schon sagen, braucht es auch so einen Überbau des Wirs, den die Politik eben als natürlich, ich möchte jetzt nicht Leitkultur sagen, aber als Grundgesetzvertreterin sozusagen vorgibt, um ja so eine Wir-Richtung auch zu haben, um eben nicht dieses Zersplitterte dann wirklich zersplittert bleiben zu lassen.
Wir können nicht gleichzeitig von Diversität reden und sie uns wünschen und dann die Zersplittertheit beklagen. Das sind einfach unterschiedliche auch identitätspolitische Interessen. Das betrifft ja nicht nur junge sogenannte woke Leute. Es betrifft eben auch Leute in Ostdeutschland. Es betrifft arbeitslose Leute. Es betrifft auch Leute, die rechtsextrem wählen. Das sind alles auch Splittergruppen und jetzt nicht Teil einer quasi gewollten Diversität natürlich. Aber darunter zu leiden, fände ich falsch. Auch das, wie gesagt, trifft eben die Definition. Ich möchte nochmal auf die Paartherapie zu sprechen bekommen. Also was wird da normalerweise gefragt? Ne? Also was kann ich zum Beispiel tun, um dem anderen nicht derart auf die Nerven zu gehen? Ja? Was muss ich erst auch mal für mich tun, um selber klarzukommen, bevor ich dem anderen auf die Nerven gehe zum Beispiel? Gibt es Dinge, die ich tatsächlich einfordere, dass es mir gut geht, damit ich dem anderen nicht auf die Nerven gehe und so weiter? Das sind alles Fragen, die auf eine Beziehung gehen und die muss die Politik stellen, aber sich, glaube ich, schon auch der einzelne Bürger oder die einzelne Bürgerin. Ne? Natürlich sind wir jetzt am Ende einer Epoche, Sache. Ich glaube, man kann gefahrlos von Umbruch sprechen, in dem wir leben, wo man sehen muss, okay, die Erziehung zu quasi totalen Konsumenten und Konsumentinnen kommt jetzt an ihr Ende und wir können diese Anspruchshaltung, die uns im Warenkapitalismus und im Wirtschaftswunder quasi antrainiert wurde, die in unsere DNA eingegangen ist, natürlich nicht an die Politik stellen. Ne? Also dieses quasi, das steht mir jetzt alles zu und es wird mir auch versprochen von der und der Partei und wenn das nicht kommt automatisch, dann werde ich jetzt Protestwähler oder bin gegen diese Demokratie. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, das aus den Köpfen zu kriegen und ich glaube, da bräuchte es manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Tacheles und weniger Angst vor Umfragewerten in der Politik, um den Leuten einfach mal zu sagen, Entschuldigung, it's not gonna happen. Also das werden wir nicht alle kriegen. Und sagt jetzt vielleicht nochmal, was für euch auch noch wichtig ist, damit wir hier einigermaßen über die Runde kommen und, keine Ahnung, in ein paar Jahrzehnten dieses Europa dann sonst nicht mehr stehen wird.
Sie haben vorhin ja schon davon berichtet, dass Sie viel auf dem Fußballplatz stehen, unter anderem, weil eins Ihrer Kinder viel Fußball spielt. Ja. Und in dem Zusammenhang haben Sie in unseren Vorgesprächen von einem Demokratiemoment berichtet, den Sie da erlebt haben. Da ging es viel um Kommunikation auf dem Fußballplatz oder eher neben dem Fußballplatz, unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, oder?
Unter den Eltern, klar.
Ja. Was haben Sie da für einen Wir-Moment erlebt?
Ja, das ist mein Diversity-Training. Ne? Also im Kulturbetrieb spricht man ja wahnsinnig viel über Diversity, meint aber eigentlich fast immer nur kulturelle Diversität und selten soziale. Und im Fußball sehe ich die natürlich. Also da sind jetzt, das ist ein Leistungsverein, erst FC Union Berlin und da kommen wirklich Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen einfach zusammen, auch politischen Anschauungen. Und ich habe da was gelernt, was ich vergessen hatte, was ich eigentlich schon mal gelernt hatte in den 80er Jahren, als ich Austauschschüler in den USA war. Und ich habe gemerkt, dass es aber einem gewissen Zeitpunkt nichts bringt, ständig die politischen Positionen klar machen zu wollen. Also dem anderen immer gleich aufzubinden, wo man jetzt steht und dass er recht oder nicht recht hat. Ich meine, da gehen die Sachen so konträr auseinander zum Teil. Da gibt es Leute, die halten Putin für einen Friedensstifter und so weiter und so fort, was es da noch so alles gibt. Und da kann man nur sagen, Entschuldigung, bist ein guter Kerl, ich mag dich, aber hier können wir nicht weiter diskutieren, ist unverhandelbar und dann lassen wir das sein. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt als junger Mensch in den USA, damals, weil politische Diskussionen in größeren Runden tabu waren. Und ich dachte, das kann doch nicht sein und so, wir müssen doch jetzt hier streiten, Ronald Reagan war Präsident, ich fand ihn furchtbar bis heute. Und bis ich gemerkt habe, nee, das ist quasi aber an einem gewissen Punkt ein Code der Höflichkeit, wie man das in Europa dann auch nannte, vielleicht der Bürgerlichkeit, wenn man gemerkt hat, man kann nicht zu jedem Zeitpunkt quasi seine Position klar machen und die des anderen eben auch quasi einzufordern, ihn zu lesen, wenn man so möchte. Es braucht einen Code, wo man sagt, nein, das bleibt hier außen vor, sonst schlagen wir uns die Köpfe ein. Und das heißt, dass Demokratie, und das ist mein Demokratiemoment eigentlich, glaube ich, eben nicht immer nur vom Aushandeln, vom Reden, vom Bedürfnissen formulieren geprägt sein soll, sondern manchmal ganz zwingend eben auch vom Schweigen.
Nur wo ist denn da dann die rote Linie? Also es gibt ja Dinge, da kann man dann nicht schweigen, weil es, klar, weil es gegen die Verfassung geht, das ist natürlich so eine rechtliche Linie, aber ich finde es in solchen Situationen manchmal total schwer, dann für mich zu entscheiden, wann ist es jetzt okay zu sagen, das ist jetzt hier nicht das Thema, lass uns weitermachen, und wann man aber dann doch das Gefühl hat, um der Sache willen zumindest einen Diskussionsraum auch aufzumachen. Ne? Weil wenn man schweigt, kann man ja auch interpretieren, als man wirft sofort schon das Handtuch und macht sowas wie Selbstzensur eigentlich.
Nur bringt das meistens aber gar nichts. Ne? Also außer dem eigenen Bedürfnis quasi recht haben zu wollen. Ich glaube, auch das ist ein großes Wort. Ich weiß, es benutzen meistens jüngere Leute als ich, wenn sie von Unlearning, irgendwie Patriarchy oder Unlearning Colonialism sprechen. Ich meine da ein anderes Unlearning. Das ist sehr tief in uns, gerade Westlern, glaube ich, drin. Und das hat zum einen mit 68 zu tun und zum anderen mit Digitalisierung. Richard Sennett, der ein Buch in den 70er Jahren geschrieben hat über die Kultur der Intimität, würde das sogar im 19. Jahrhundert verorten. Und das ist eben genau das, dass die Grenze zwischen Privatheit und Politik, zwischen Heim und Öffentlichkeit langsam und sicher erodiert. Die 68er hatten allen Grund zu sagen, alles ist politisch, wir müssen reden, weil ihre Eltern gerade in Deutschland so lange geschwiegen haben über den Krieg und über den Holocaust. Und darüber, ob ihre Väter oder Mütter Nazis waren oder nicht. Die mussten reden, aber plötzlich musste man ständig reden. Jeder, also ich kann mich erinnern an die 68er-Lehrer, die natürlich alle sofort bereden, emotionalisieren, politisieren wollten. Und dann kommt die Digitalisierung, die genau dem nochmal einen enormen Schub verleiht. Also jeder muss sofort zu allem eine Meinung haben und darüber reden. Das ist so, das ist über Jahrzehnte lang quasi uns eingeimpft worden, wo man aber irgendwann auch sagen muss, nein, wir müssen nicht immer reden, sonst können wir nämlich das Zusammenleben schlicht vergessen. Sonst reden wir eigentlich nur noch, dass wir alle unterschiedliche Meinungen sind. Und es gibt gewisse gesellschaftliche Bereiche, die kommen auch ohne das aus. Und das ist, vielleicht hieß es früher mal Höflichkeit, ich würde heute einfach quasi pragmatisches Schweigen dazu sagen, um gewisse Dinge dann eben doch geregelt zu kriegen.
Kennen Sie den Schweigefuchs?
Nee.
Das ist hier so drei Finger zusammen auf den Daumen, nee, zwei Finger auf den Daumen legen und die anderen beiden sind die Ohren. Das war bei uns in der Schule immer das Zeichen, jetzt mal bitte schweigen. Also ich mache den Schweigefuchs, auch aus Zeitgründen. Tobi Müller hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Und ich freue mich sehr, Herr Müller, dass Sie einen Überraschungsgast mitgebracht haben.
Den Sie noch nicht kennen.
Den ich noch nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Das ist ja bei uns regelmäßig so, dass Sie die Möglichkeit haben, jemanden hier ins Programm zu schmuggeln. Und ich habe keine Kontrolle darüber. Ich bin sehr gespannt. Wir werden die Person gleich in der Leitung hören. Ich möchte aber vorher noch was von Ihnen wissen. Und zwar, ist das eine Person, bei der es Ihnen unangenehm wäre, wenn sie bei Ihnen zu Hause spontan vorbeikäme, obwohl es total unaufgeräumt ist?
Ganz im Gegenteil.
Okay, also halte ich schon mal fest, Sie stehen sich irgendwie nah. Also man muss ja die Leute ein bisschen kennen, damit man sich nicht schämt, dass irgendwie wir hatten es doch vorhin von den 500.000, die irgendwo noch rumliegen.
Richtig, ich habe schon einige Metaphern aus dem quasi Familienleben heute gezimmert und vielleicht hat das sogar mit meinem Gast zu tun heute.
Dann bin ich mal gespannt, dann hören wir doch mal in die Leitung und ich sage herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur. Hier ist Jana Münkel, wer ist denn da?
Ja, vielen Dank, hier ist Elke Buhr. Ich bin die Frau, die verantwortlich dafür ist, wenn es bei Herrn Müller zu Hause unordentlich ist.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Sie sind aber nicht nur das. Ich glaube, Sie sind auch in einer Online-Internet-Zeitung eine verantwortliche Journalistin. Ist das richtig?
Ja, ich bin die Chefredakteurin vom Kunstmagazin Monopol und es gibt uns in Print und es gibt uns online und auf allen anderen Kanälen, die Sie sich vorstellen können.
Dann sage ich herzlich willkommen und ich bin ganz erleichtert manchmal. Es ist ja immer schon auch für die Moderation immer so ein bisschen aufregend, weil man sich vorher fragt, kenne ich die Person? Ich war jetzt erleichtert, dass ich wusste, wer Sie sind und dass ich aber gleich auch die Verbindung hiermit eingeführt habe, weil das natürlich auch im Radio immer ganz wichtig ist zu sagen, wie stehen denn Menschen zueinander? Warum sind Sie heute hier, Frau Buhr?
Ich bin hier, weil ich hoffe, es ist nicht allzu laut, weil gerade ein Boot vorbeifährt.
Oh, Sie sind am Wasser.
Weil ich mich gerade in Venedig befinde und ich hier bei der Vorbesichtigung der Biennale bin und gestern schon auf dem Gelände war und in den Giardini unter anderem den deutschen Pavillon gesehen habe. Und wahrscheinlich dachte Tobi, dass das eventuell von Interesse ist.
Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich gestern in der Sendung auch schon über die Biennale gesprochen. Sie wird ja Samstag eröffnet und es gab ja jetzt im Vorhinein auch viel Wirbel um den israelischen Pavillon, der eben noch nicht eröffnet ist, auch noch nicht für die Journalistinnen und Journalisten, weil es da eine Art Selbstboykott gab. Aber lassen Sie uns gerne über den deutschen Pavillon reden. Vielleicht, Tobi Müller, erstmal nochmal die Frage an Sie, bevor Elke Buhr dann auch Ihre Eindrücke schildern kann. Mhm. Was erwarten Sie denn vom deutschen Pavillon? Wenn ich es richtig weiß, ist ein Künstler, der den gestaltet, der heißt Ersan Montag, richtig?
Richtig, das ist ein deutsch-türkischer Bühnenbildner, Regisseur, Ausstatter, der eigentlich vom Sprechtheater herkommt, viel Oper gemacht hat, aber da auch so ein Grenzgänger ist auf der Schwelle, wenn man so möchte. Und das Thema des Pavillons ist ja tatsächlich Thresholds, also Schwellen, ne? Übergänge. Und zusammen macht er das mit Yael Batana, einer israelischen Künstlerin. Und die Frage war halt immer, wie kriegen die das zusammen, in diesem deutschen Pavillon quasi gemeinsam einen Raum zu machen? Sind das dann zwei verschiedene Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ich habe im Vorfeld mit Ersan Montag darüber gesprochen, für die Zeitschrift Monopol übrigens in einer Vorschau, der dann gesagt hat, ich möchte eigentlich zwei Dinge zusammenbringen, nämlich die Einwanderergeschichte meines Gastarbeiter-Großvaters, der 68 hierher kam, und der Geschichte der Wende, der quasi ostdeutschen Arbeiter. Der wollte da so quasi ein Raumschiff in die Vergangenheit machen, eine Zeitreise. Von Batana wusste ich nicht so richtig bestreiten, wie das zusammenkommt, kann uns jetzt vielleicht bestimmt sogar Elke Buhr erzählen.
Ja, also bitte nehmen Sie uns mal mit in den deutschen Pavillon.
Ja, also erstmal funktioniert es gar nicht, weil man nicht reinkommt, weil er seinen Montag den Eingang mit ganz viel Erde zugekippt hat. Also das ist,
das heißt, man muss
durch den genau, da kriegt ihr ein Schäufelchen. Nein, man muss durch den Seiteneingang rein, was natürlich auch schon wieder metaphorisch zu verstehen ist. Dann kommt man rein und dann das Interessante ist eigentlich der Hauptraum. Das ist ja ein sehr großer, hoher Raum und das ist ja diese faschistische Architektur, die ja sonst immer von vielen Künstlerinnen und Künstlern dekonstruiert wurde. Aber Yael Batana und Ersan Montag nutzen sie einfach und sie nutzen sie gemeinsam. Also mittendrin ist praktisch wie so ein Haus hineingebaut. Das bespielt Ersan Montag wie eine Theaterkulisse. Da kann man über 3 Etagen hoch und runter und das ist so eine Mischung aus einem irgendwie miefigen, total verstaubten DDR-Interieur und einem vielleicht, wo Migranten drin wohnen würden. Und da gibt es auch Performances drin, also da sah man dann, Leute kamen rein, fielen zu Boden, lagen dann erstmal da, dann gab es den Großvater von Montag, wo dann wirklich auch eine Sterbeszene gespielt wurde und so. Also das heißt, man kann da so ein bisschen hoch und runter und den Performern zuschauen. Und dann, wenn man aber rausschaut aus diesem kleinen Haus, dann sieht man, also in dem Pavillon ist eine ganz große Leinwand installiert und da ist der Film von Yael Batana und man hört praktisch die ganze Zeit die Musik auch von Batana in Montags Haus und Yael Batanas Film handelt davon, es ist eine Art Science Fiction und es handelt davon, dass die Juden sich ein riesiges Spaceship, ein Raumschiff bauen und damit auf eine Reise in eine unbekannte Ferne aufbrechen und das ist so ein sogenanntes Generationenschiff, das heißt, es ist ein Schiff, auf dem man tausende von Jahren dann überleben soll und es ist halt der ultimative finale Exodus und das ist halt so eine Science Fiction Erzählung, die dann immer filmisch gegengeschnitten wird mit so Bildern, was sie oft macht, so wie Leni Riefenstahl sieht es dann wieder aus. Das ist so eine ironische Anverwandlung eigentlich von so einer Aufbruchsästhetik von Anfang des 20. Jahrhunderts wiederum. Also das heißt, es gibt das ist da immer so ein bisschen unklar, es ist so eine Parodie so ein bisschen oder so eine ironische Anverwandlung von so zionistischen Ideen, die dann aber trotzdem wirklich auch gleichzeitig ernst gemeint sind nach dem Motto, es gibt den Aufbruch, es gibt die Zerstörung auf der Erde, wir lassen das alles hinter uns und das Ganze heißt dann Farewell. Man kann auch so Poster mitnehmen, wo dann das Raumschiff drauf ist und da steht drauf Farewell. Wir lassen alles hinter uns. Wiedersehen.
Bitte unbedingt eins mitnehmen für uns, Elke. Mal gucken, ob wir noch Platz finden an unseren mit Kunst behangenen Wänden. Was mich noch interessiert und was ja im Vorfeld oft so ein bisschen unterschiedlich diskutiert wurde, Elke, ist, dass gesagt wurde, was für ein smarter Move der Kuratorin Charla Ilk, quasi eine muslimische Position mit reinzunehmen, identitätspolitisch gesprochen jetzt, also Ersan, Montag, und eine linke jüdische, also Yael Batana, die schon seit 15 Jahren, glaube ich, in Berlin lebt und aus Israel kommt. Die beiden haben wiederum immer gesagt, ja, nee, das ist uns eigentlich unangenehm. Wir haben ja auch schon lange vor dem 7. Oktober angefangen, zusammen zu arbeiten und so. Natürlich ist der Konflikt auch viel älter als der 7. Oktober. Aber löst sich das jetzt irgendwie ein vor Ort? Spricht man noch darüber, dass jetzt hier ein Muslim aus Deutschland und eine linke Jüdin zusammenkommen? Oder spielt das dann in der Architektur selbst eigentlich gar keine Rolle mehr?
Also die ignorieren das auf eine sehr, sehr angenehme Weise in dem Werk eigentlich. Also natürlich geht es bei beiden ja sehr, sehr fundamental um Identität. Ja. Es gibt aber gleichzeitig, es ist total offensichtlich, dass es diesen Common Ground, diese Gemeinschaft gibt. Nämlich das gemeinsame Thema ist das der Migration. Das ist ja auch das Thema eigentlich des gesamten Pavillons. Und das wird dann auch wirklich, also man hat das so theoretisch, wurde das vorher gesagt, aber man hat es dann auch gespürt. Also es wird dann auch total augenfällig und es macht auf einmal total viel Sinn, irgendwie die DDR-Vergangenheit und die deutsche Migration zu verbinden mit dem jüdischen Raumschiff. Und also es ist wirklich, also wenn man so erzählt, klingt so ein bisschen absurd, aber es ist ästhetisch wahnsinnig gut gelungen, wie das alles ineinander greift. Da hat die Kuratorin Charla Ilk wirklich auch ein Meisterwerk vollbracht und man hat wirklich das Gefühl, man ist in einem ganzheitlichen Kosmos da. Das hat wirklich wunderbar funktioniert.
Dann danke ich Ihnen bis hierhin ganz herzlich für Ihre Einblicke, Frau Buhr. Und wir haben heute nicht nur einen Überraschungsgast, Sie nämlich, sondern auch einen Überraschungs-O-Ton. Die Redaktion hat mir gerade spontan noch einen O-Ton hier in unseren Sendeablaufplan gestellt. Und zwar genau von dem Künstler, über den wir gerade viel gesprochen haben, Ersan Montag. Der war nämlich bei uns heute Morgen in der Frühsendung im Interview zu Gast. Und lassen Sie uns gerne mal kurz zusammen reinhören. Er macht nochmal auch den Raum auf und reagiert auf die Frage, ob er sich oder eben auch sein Umfeld auf die Proteste oder Boykottaufrufe von israelfeindlichen Aktivistinnen und Aktivisten vorbereiten. Und das kann ich jetzt nur so sagen. Ich kenne diesen O-Ton nicht, aber ich kann das jetzt sagen, weil ich von der Redaktion einen Anmoderationshint bekommen habe. Also hören wir mal rein, was er dann Montag sagt zur Boykottdebatte.
Ich finde, die Leute können aus legitimen Gründen, für sich legitimen Gründen, sagen wir, boykottieren den deutschen Pavillon aus dem und dem Grund. Ich finde, das ist innerhalb der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wir sind zumindest darauf vorbereitet, dass es für uns keine Risiken gibt und dass wir deeskalierend wirken. Aber Proteste zu verhindern, ist Quatsch. Das ist Teil einer Demokratie und das müssen wir aushalten. Unsere Arbeiten sind stark genug, dass sie auch Proteste aushalten.
Stark genug? Sehen Sie das auch so, Herr Müller?
Ich werde es erst im Sommer sehen. Wir gehen auf dem Rückweg, glaube ich, unseres Urlaubs im südlichen Italien, machen wir in Venedig nochmal Halt, dass auch ich das vor Ort sehe und nicht nur meine Frau, wo ich jetzt neidisch bin, dass die hier so eine gute Zeit hat, eine Woche lang in Venedig. Aber ich finde das Selbstbewusstsein natürlich super von Ersan Montag in diesem Quote. Er sagt für mich genau das Richtige, ich kann das zu 100% unterschreiben. Elke, siehst du es auch so, sind die Arbeiten stark genug, um diese Proteste auszuhalten?
Ja, unbedingt, aber vor allen Dingen, es geht ja auch gar nicht anders. Also die müssen ja auch einfach sagen, wir zeigen hier unsere Kunst und fertig. Und man kann sich ja vorher 1000 Gedanken machen, was passiert oder was nicht passiert. Es kommt darauf an, dass man eine gute Arbeit gemacht hat. Das ist alles, was zählt. Und das haben sie auf jeden Fall. Und ich denke, deswegen wird das auf jeden Fall hoffentlich das diesmal sein, was übrig bleibt, wenn man dann sich an diesen deutschen Pavillon erinnert, dass es halt einfach eine fantastische Arbeit war.
Dann sage ich vielen Dank, Elke Buhr. Sie ist die Chefredakteurin des Kulturmagazins Monopol, Magazin für Kunst und Leben. Und ich sage herzlichen Dank Tobi Müller, der seine Frau hier eingeladen hat, uns spontan von der Biennale in Venedig zu erzählen. Viele Grüße nach Venedig, Frau Buhr.
Vielen Dank.
Danke, Elke.
Ciao.
Tschüss.
Herr Müller, wie viele Stunden arbeiten Sie so pro Woche?
Das versuche ich irgendwie seit 30 Jahren auszurechnen. Ehrlich gesagt, es gelingt mir nie so ein bisschen. Und ich habe vielleicht die Hälfte davon auf Redaktion festangestellt verbracht und ja, vielleicht mittlerweile fast mehr als die Hälfte frei. Und da ist das völlig eine Grenze, das ist ein schlechtes Beispiel. Ne? Also was zählt man dazu, wenn man ins Theater geht? Auch wenn man nicht darüber schreibt, um au jour zu bleiben, ins Konzert, wenn man abends noch liest oder am Wochenende was liest, weil man sich gerade vorbereiten muss, auf was zählt, ist das alles auch dazu. Ich glaube, reinschreiben und irgendwie organisieren sind das bestimmt weniger als 40 Stunden, wenn man alles andere, vielleicht sogar weniger als 35, wenn ich ehrlich bin, wenn man alles andere dazu errechnet, kann es plötzlich sehr viel mehr sein. Muss nicht.
Ja, das ist im Journalismus natürlich nicht so leicht abzugrenzen, wie Sie sagen. Man liest Nachrichten. Ist das dann jetzt schon der Job oder ist das auch das persönliche Interesse oder etwas, was andere Menschen auch tun? Ich frage Sie, weil es eine neue Studie gibt. Die Deutschen sind im Schnitt heute 2,5 Stunden weniger mit Arbeit beschäftigt pro Woche als 1991. Da waren es 39 Stunden im Schnitt, heute sind es 36,5. Und diese Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung legt also auf den ersten Blick nahe, dass die Leute eben weniger arbeiten, also wenn man so will, fauler seien. Die Studie zeigt aber auch, ökonomisch kommt es vor allem darauf an, wie viel Wirtschaftsleistung entsteht. Und da zeigt sich, dass ArbeitnehmerInnen heute im Schnitt 25% produktiver sind als vor 30 Jahren und mehr als früher erwirtschaften, auch wenn sie weniger Zeit wirklich gezählt in der Fabrik oder im Büro verbringen. Also doch nicht so viel fauler, sondern einfach effizienter.
Ja, obwohl ich, bei diesen Daten sind ja immer so eine Sache. Ich hätte zum Beispiel auch gerne mal erfasst, wie viel die Leute eigentlich auf sozialen Medien verbringen während der Arbeitszeit oder irgendwie sich verdatteln sonst im Internet und so. Dann bin ich nicht mehr so sicher, wie das genau ist mit der Produktivität. Vielleicht wäre sie dann noch höher. Aber ich glaube, das ist natürlich, also dass die Jungen zu faul sind, um zu arbeiten und immer Pausen brauchen und so weiter. Und die Generation Schneeflocke, was es da alles noch so gibt an Klischees und auch wirklich harten Vorurteilen. Das ist ja alles Teil des Kulturkampfes. Ne? Das muss man schon sehen. Also hier wird versucht, Wandel auch zu verhindern. Und weil das eigentliche Thema, wenn das junge Leute formulieren, ist ja eigentlich eher, dass sie anders arbeiten wollen und nicht unbedingt weniger. Das heißt, sie haben keinen Bock mehr, gerade in der Kultur, auf wahnsinnig steile Hierarchien, auf unklare Graubereiche, was ist hier eine Machteinflusszone, weshalb tue ich das jetzt und warum mache ich es nicht anders, warum formuliere ich nicht mein Unbehagen in der und der in dem Umfeld und so weiter. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die absolut zu begrüßen sind und sie betreffen aber auch nur eine sehr kleine Elite von jungen Leuten. Das sind natürlich die, die gut gebettet sind, die sich auch ein bisschen manchmal vielleicht wirklich mit weniger Arbeit durchkommen. Sie müssen effizienter studieren als früher im Bologna-Modell, was wir auch schon seit über 20 Jahren haben. Sie können nicht so viel arbeiten nebenher. Sie kommen zum Teil aus gut gebetteten Haushalten. Also ich meine, wer jetzt eine Lehre macht oder sofort irgendwo arbeitet, der hat noch nie im Leben darüber nachgedacht, ob er weniger arbeiten soll, so richtig. Das hat vielleicht seine oder ihre Gewerkschaft getan. Aber das muss man sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, das ist tatsächlich Quatsch. Ich bin froh, dass eine Studie das jetzt mal so aussagt, dass die jungen Leute nicht mehr arbeiten wollen. Ich meine, es ist eine Generation Evergreen, oder? Aber was wirklich wahr ist, und da setze ich auch meine Hoffnung in jüngere Leute, dass sie eben anders arbeiten wollen. Das sind heftige Auseinandersetzungen, die uns da ins Haus stehen. Aber ich finde gut, dass sie ins Rollen kommen.
Und auch das, was Sie ansprechen, dass die jüngere Generation angeblich nicht mehr arbeiten wolle, das zeigt die Studie tatsächlich auch mit Zahlen. Es zeigt eben, hat einer der Studienmacher gesagt, dass zwischen den Generationen da wirklich keine großen Unterschiede momentan zu sehen sind, was die Arbeitszeiten angeht. Ich sage an dieser Stelle danke an den Kulturjournalisten Tobi Müller. Danke fürs Gespräch, fürs Überraschungsgast mitbringen und danke für Ihre Gedanken.
Naja, ebenso. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.